Du hast sicher auch mitbekommen, dass die Wettkampfsaison wieder begonnen hat. Und vielleicht hast du sogar schon den ersten Triathlon dieses Jahr absolviert. Wir nehmen den Saisonstart zum Anlass, dir 5 Tipps mit an die Hand zu geben, mit denen dein nächster Wettkampf definitiv besser laufen wird. Ganz egal, ob Sprint oder Langdistanz. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf 4 Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste? Mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team.
Ja, Lotta, hast du auch schon mitbekommen, dass Wettkampfsaison ist?
Nee, das ist total an mir vorbeigegangen. Also ich wüsste nicht, wann sollte denn das gewesen sein?
Gestern?
Ja, okay, eventuell habe ich es doch mitbekommen. Ich habe es nicht verschlafen. Ich war tatsächlich angemeldet zu einem Wettkampf und ich habe ihn auch absolviert, muss ich sagen.
Ja, ja.
Also ist eigentlich alles gut gegangen.
Ja, ja, leider musstest du alleine antreten. Anne Reischmann war verhindert. Denn
die ja, wahrscheinlich startet die dieses Jahr erstmal nicht, ne?
Ja, die wartet, glaube ich, gerade akut noch auf das nächste große Ereignis. Ich weiß nicht, wie weit es da ist oder wie es da aussieht. Habe ich jetzt aber auch gar nicht nachgeschaut. Nein, liegt daran, dass Lotta gestern zum zweiten Mal in Backnang, beim Backnang City Triathlon heißt er, glaube ich, gestartet ist. Und das war das zweite Mal, dass du da gestartet bist. Und beim ersten Mal warst du in direkter Konkurrenz zu Anne Reischmann. Also vielleicht beim Anstehen zum Schwimmstart. Aber
wir waren sogar selber AK, glaube ich.
Ja, tatsächlich. Sie hat die Altersklasse, sie hat überhaupt gewonnen, aber sie hat auch die Altersklasse gewonnen. Ich weiß nicht, du warst, glaube ich, nee, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Du warst nicht Zweite in der Altersklasse.
Doch, ich wäre Zweite gewesen.
Du wärst Zweite gewesen.
Aber da gab es ein kleines Malheur.
Ja, ja. Deswegen sind wir auch nicht bis zur Siegerehrung geblieben. Aber wir haben eben gestern dann quasi für uns hier Saisonauftakt gehabt. Also ich glaube, es war auch in der Region, es gibt hier diesen Regio Cup. Also ich glaube, es war auch der erste Wettkampf im Regio Cup. Und das heißt, das war für
die
ganze...
Ich müsste den Flyer raussuchen, um ja, vorzulesen, ja, welche Wettkämpfe da alles drin sind. Aber diejenigen, die hier wohnen, wissen Bescheid.
Ja, genau. Also es war hier in der Region Saisonauftakt. Das geht jetzt los. Ich glaube, es sind 12 Wettkämpfe hier rund um Stuttgart, wo man eben dann auch den Regio Cup gewinnen kann, wenn man möchte.
Am besten einfach bei jedem Wettkampf anmelden und starten. Dann
das ist eine gute Idee. Ja, weil das machen sehr wenige. Und das heißt, da hat man gute Chancen. Und wir waren vor Ort. Ich war heilfroh, dass ich nicht gestartet bin, aber deswegen konnte ich eben viel beobachten. Also auch, weil ich gefilmt habe. Es wird dieses Jahr kein Rennvideo geben. Es gibt von uns schon ein Rennvideo vom Triathlon in Backnang, eben von Lottas erstem Start. Da kann man gerne...
Nee, glaube ich nicht.
Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil...
Ich behaupte nein.
Okay.
Ich bin ziemlich sicher. Wir haben schon viele Rennvideos gemacht. Wir haben zu Steinheim eins gemacht, meine ich. Und hinterher Pommes gegessen, was sehr gut ankam.
Oh ja.
Aber ansonsten, zu Backnang haben wir, glaube ich, kein Video.
Wollen wir eine Wette machen?
Wir wetten. Ein Kaffee oder was?
Ja, ein Kaffee. Ein Kaffee. Ich habe es gerade schon offen. Es gibt natürlich ein Rennvideo. Ich wusste nämlich, dass ich gefilmt habe.
Hä?
Ja, ja.
Ernsthaft?
Ja, gibt es.
Ich kann mich nicht erinnern.
Okay,
also da muss ich wohl in geistiger Umnachtung gewesen sein. Ich bin mir sicher, dass wir viele Rennvideos haben, auch von größeren Rennen, Hamburg Triathlon und was haben wir noch? Allgäu haben wir und natürlich die Mitteldistanzen und deine Langdistanzen, George. Aber bei der Sprintdistanz
Also,
stand ich jetzt auf dem Schlauch, okay.
Ich muss also gleich mal zu Lottas Verteidigung sagen, es ist natürlich auch einfacher, sich daran zu erinnern, wenn man die ganzen Videoaufnahmen gemacht hat. Wenn man im Wettkampf ist, dann erlebt man einfach die Zeit auch anders. Und das ist eben tatsächlich so. Ich erinnere mich einfach deswegen, weil ich quasi auf die Radstrecke, also als ich gefilmt habe, wo es auf die Radstrecke ging, habe ich schon jemand gesehen, also habe ich eigentlich Anne Reischmann gesehen in ihrem HEP, damals noch das Team HEP, im HEP-Triathlon-Einteiler. Und ich kannte halt den Einteiler. Ich wusste nicht, wer drinsteckt, aber ich dachte, das muss doch irgendjemand, gerade auch von der Geschwindigkeit her.
Muss doch Laura Philipp sein. So
ja, ja, die hätte das tatsächlich auch, also die war ja auch bei dem Team. Aber da erinnere ich mich einfach dran. Und weil wir gestern dann auch nochmal nachgeguckt haben, wann das war. Und ganz großes Dankeschön an alle, die gestern gekommen sind. Ich weiß, nicht alle von euch hören den Podcast. Viele gucken auch eher unsere Videos, aber es hat uns riesig gefreut. Und da war eben auch, hat mir dann wieder jemand gesagt, dass es ja dann Rennvideo gibt. So, also da war ich jetzt dann schon auch schwer im Vorteil. Das heißt, wir können den Kaffee auch teilen. Aber ja, so.
Nein, also wenn ich verloren habe, dann möchte ich natürlich auch wirklich das zugeben und ehrlich sein und fair, dann bekommst du deinen Kaffee, keine Frage.
Okay, juhu, alles klar, super. Auf jeden Fall waren wir eben da und wir haben dieses Jahr eben kein Rennvideo gemacht, aber ich habe trotzdem Aufnahmen gemacht, weil wir sowas immer gut für unsere YouTube-Videos brauchen können. Und dabei konnte ich eben einfach vieles beobachten und es sind einfach ein paar Tipps, die wir loswerden müssen. Die sind einfach wichtig. Und die haben wir jetzt in diese Folge gepackt. Und mindestens einer davon bringt jeden von euch ein Stückchen vorwärts. Und manchmal geht es halt wirklich nur um ein paar Sekunden. Ich glaube, du hattest zeitenweise auf den Platz vor dir 45 Sekunden Rückstand. Und wenn man jetzt das alles, was wir heute hier besprechen, falsch gemacht hätte, was du nicht getan hast, aber wenn man das alles falsch gemacht hätte und man hätte das richtig gemacht, dann bin ich mir sicher, dass man diese 45 Sekunden rausgeholt hätte.
Ja, vielleicht. Also ich überlege auch immer und feilsche mit mir selber, an welcher Stelle hätte ich noch ein bisschen schneller sein können. Klar, man kann immer mehr trainieren und schneller Schwimmrad fahren und laufen, aber manchmal sind es eben auch die Kleinigkeiten zwischendrin oder eben auch bestimmte Unaufmerksamkeiten, die dafür sorgen, dass man eben doch hier mal 10 Sekunden und da mal 10 Sekunden liegen lässt und dann insgesamt läppert sich das halt schon. Ja.
Auf jeden Fall. Und deswegen gibt es gleich die Tipps. Davor aber noch ein ganz wichtiger Punkt, der wirklich in meinen Augen echt großartig ist. Wir sind da nämlich hingefahren und sie haben Lotta tatsächlich noch hinterher was mitgegeben. Das war nicht unbedingt ganz praktisch für unsere Planung, die den Sonntag beinhaltete. Also eigentlich hätte ich noch 4 Stunden Radtraining oder 3,5 Stunden Radtraining machen müssen, aber der Triathlon hat dann doch länger gebraucht. Weil du hast was, sie haben dir was in die Hand gedrückt, ne?
Also ich habe Socken bekommen. Nein,
ja,
jeder bekommen. Es gab ein Finisher-Geschenk und das finde ich auch ganz cool eigentlich. Es gibt in Backnang quasi keine Medaille für jeden, der finisht, sondern was Sinnvolles, Nützliches. Dieses Mal waren Socken und ich glaube, wir als Triathleten können immer Socken gebrauchen, aber darauf habe ich jetzt nicht so lange warten müssen, die habe ich sogar schon im Vorfeld bekommen.
Dafür hättest du noch nicht mal starten müssen und man muss sagen,
ein bisschen teure Socken gewesen für das Startgeld. Ich glaube, weiß ich nicht, habe ich 50 Euro bezahlt oder
so
sowas,
irgendwas.
Aber 50 Euro Socken habe ich mir bisher jetzt noch nicht so gegönnt, aber das Erlebnis hinterher war es dann auf jeden Fall wert. Und ja, worauf du jetzt hinaus möchtest, Josh, ist schätzungsweise etwas, das ich jetzt vielleicht in dem Video auch kurz mal zeigen kann, falls jemand das bei Spotify guckt.
Ja, oder bei YouTube, weil es gibt, also wir haben bei YouTube ja auch einen Podcast-Kanal, da kann man sich das auch anschauen.
Ja,
ist dasselbe Video, aber halt eine andere Plattform. Ja, hier, richtig.
Ich lüfte jetzt einfach mal das Geheimnis. Ich habe es gestern ohne die Verpackung bekommen, aber mit Verpackung ist das nochmal ein bisschen spannender. Eventuell.
Ja, es ist auch, also ist
so, das ist schon mal hier.
Ist eine Mega-Verpackung. Ja, so, hier, das tatsächlich.
Darf ich jetzt mein eigen nennen und muss mir überlegen, ob ich mir einen Schrein baue oder irgendwas, wo ich das gebührend auch würdigen kann, weil ich hatte bisher noch nie sowas. Ich habe nur einen Medaillenboard und ja, da steht jetzt drauf, 15. Backnanger City Triathlon, zweiter Sieger. Also zweiter Sieger heißt zweiter Platz in der AK. Ich habe nicht irgendwie komplett gewonnen. Das wäre schön gewesen, aber darauf trainiere ich noch ein bisschen.
Ja, das kommt dann in den nächsten Jahren. Also nächstes Jahr musst du deine Zeit auf jeden Fall verbessern und die eigene Altersklasse gewinnen. Aber dann bist du schon sehr weit vorne, wenn du die gewinnst. Und schauen wir mal. Hoffen wir, dass dann nächstes Jahr nicht wieder irgendwelche Profis am Start sind. Aber das war echt toll. Und ja, Glückwunsch, Lotta. Das war eine richtig große Leistung.
Ja, wie gesagt, es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich schon relativ weit vorne gelandet bin. Ich hatte schon mal mindestens einen dritten oder zweiten Platz, ich glaube beim Waiblinger Triathlon. Aber es wird nicht überall auch geehrt. Und das war tatsächlich so eine Premiere, dass ich dann wirklich auch mal aufs Treppchen durfte und was in die Hand gedrückt bekommen habe. Das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Erfahrung und auch was Schönes, wenn man das sich dann irgendwo hinstellen kann und weiß, ich habe das erreicht und nicht nur irgendwo in der Zielliste, Finisher-Liste dann sieht, ah, okay, ich bin die zweite oder dritte Person in meiner Altersklasse. Das ist ja schon schön, da kann man auch drauf stolz sein, aber was in der Hand zu haben, ist immer noch mal ein bisschen besser.
Ja, und was finde ich, was auch wirklich schön war, du hast gleich das Treppchen mit drei anderen aus dem Verein gemacht. Also sie haben es in Backnang so gemacht, dass sie eben alle, nein, sie haben es zwei geteilt. Also die erste Hälfte aller Altersklassen zusammen und die zweite Hälfte aller Altersklassen und dann aber immer die Plätze. Also es wurden die dritten Plätze alle auf die Bühne geholt, dann die zweiten Plätze und dann die ersten Plätze. Und da war es dann tatsächlich so, dass, ich weiß gar nicht, ich glaube mit der AK30 fing das an. Bis eben, ich weiß nicht, ich glaube 70.
Nee, ich glaube AK2, nee, das muss schon früher gewesen sein, weil da war auch ein Jugendlicher dabei.
Ah, vielleicht haben sie auch alle, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall waren eben noch drei andere aus dem Verein, die auch ihre Altersklasse gewonnen haben mit auf dem Treibchen. Und das war eigentlich super schön.
Von Jugend bis AK70 haben wir alles belegt. Ja, also unser Verein hat da ganz gut abgesahnt.
Vor allen Dingen in der AK70. Haben sie super abgesahnt, weil zwei von drei auf dem Treppchen kamen bei uns aus dem Verein.
Ja, Tatsache, genau. Also da sieht man mal wieder, es lohnt sich auf jeden Fall, ein bisschen älter zu werden und dran zu bleiben. Und es gab tatsächlich auch bei den Frauen eine Gesamtsiegerin aus der AK40. Also das ist nicht unmöglich, dass man auch mit dem Alter immer noch besser wird. Oder dann eben auch die Chance hat, komplett zu gewinnen. Das finde ich richtig cool.
Also das fand ich schon auch krass und auch echt mit einer krassen Zeit. Es kommt natürlich bei so Veranstaltungen immer drauf an, wer sonst noch da startet. Also das kann auch von Jahr zu Jahr variieren. Aber wir nehmen das mit. Das ist ein super Ding. Dein Pokal, wir müssen jetzt echt irgendwo gucken, dass wir so ein beleuchtetes Brettchen irgendwo an der Wand machen, wo jetzt deine ganzen Preise draufkommen. Weil das ist nur der Anfang.
Ich fange jetzt an zu sammeln, ne?
Das ist nur der Anfang. Genau.
So ja, sieht's ich aus. Hoffe es.
Ja, nee, aber das ist toll. Glückwunsch dazu. Und damit nicht nur wir was von dem Tag hatten, sondern eben auch alle unsere Hörer, gibt's jetzt hier ein paar gute Tipps. Und wir haben jetzt eine Liste geschrieben, aber der Tipp, der ganz oben steht, den würde ich tatsächlich als letztes nennen, weil das ist wirklich der wichtigste, das ist der am weit verbreitetste, oder der an den meisten Leuten wirklich helfen kann, meiner Meinung nach. Wollen wir das so machen?
Sollen wir ihn nach unten schieben und dann?
Ja, warte. Ich schiebe ihn einmal hier nach unten, dass wir mit einem anderen anfangen. So.
Ja, aber dann würde ich jetzt auch den zweiten Tipp auf Platz 1 packen. Also wenn wir ja schon damit
anfangen. Ja, alles klar. Dann fang an, hau rein. Tipp Nummer 1.
Tipp Nummer 1. Ich habe tatsächlich niemanden beobachtet, der irgendwie abgekürzt hätte oder so, aber es hat Vorteile, die Strecke zu kennen. Aus verschiedenen Gründen. Also einerseits, um erstmal zu wissen, wie viel muss ich denn da überhaupt machen, dass man sich nicht wundert, wie lange dauert das denn jetzt hier noch? Gerade wenn es der erste Triathlon ist, kann man das ja vielleicht auch noch nicht so gut einschätzen, wie lange dauern 22 Kilometer Radfahren oder sowas. Oder was muss da am Ende auf dem Tacho stehen, bevor ich ihn wieder in die Wechselzone einbiege? Das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, wenn man dann doch zu früh irgendwie wieder zurückkehrt und eigentlich noch eine zweite Runde fahren muss. Also sowas wie viele Runden muss ich fahren, wie oft muss ich da im Schwimmbad hin und her schwimmen, das war tatsächlich im Freibad, oder wo führt jetzt die Laufstrecke lang, ist sinnvoll. Ich persönlich war total perplex, als ich nämlich aus der T2 kam und die Laufstrecke plötzlich ganz woanders war als vor 2 Jahren. Ich hatte noch im Kopf, es geht einmal den Berg hoch und einmal den Berg runter, komplett. Und dieses Mal war es ein bisschen welliger, also insgesamt vielleicht weniger Höhenmeter, aber trotzdem hat sich es ein bisschen gezogen. Und ja, wenn man das im Vorhinein weiß, dass es zumindest hügelig wird oder zumindest irgendwie anstrengend werden könnte, kann man sich auch seine Kräfte besser einteilen. Das finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und ja, ansonsten gab es einige so Wendepunkte, wo man halt zu einem Kreisel fahren musste und wieder zurück und dann zum nächsten Kreisel und wieder zurück und zum nächsten Kreisel und wieder zurück. Und ich muss beichten und gestehen, und ich sage das auch gerne öffentlich, weil ich da auch den Veranstalter angeschrieben habe, dass ich vor 2 Jahren den dritten Wendepunkt vergessen habe. Ich meine sogar, dass ich von irgendjemandem in die andere Richtung gewunken wurde und dann erst hinterher gemerkt habe, scheiße, ich habe ja hier irgendwie 2 Kilometer zu wenig auf dem Tacho oder so. Und ich habe mich dann gemeldet und gesagt, wollte mich vielleicht disqualifizieren, hat sich nie wieder jemand gemeldet, aber trotzdem war es mir wichtig. Und ich glaube, es würde früher oder später schon auch irgendwie auffallen, wenn die Zeiten so wirklich komplett unrealistisch sind, dass man vielleicht doch irgendwas unterschlagen hat. Wie gesagt, die meisten machen das wahrscheinlich nicht mit böser Absicht, aber man kann sich viel Ärger und Stress ersparen, wenn man weiß, wie lang ist die Strecke, wie viele Höhenmeter hat die, an welcher Stelle geht es vielleicht auch dann um eine scharfe Kurve und gleich danach geht es den Berg hoch. Solche Sachen kann man sich ja heutzutage bei Komoot ganz gut zusammenbasteln und dann auch überprüfen. Solche Streckenpläne, die vom Veranstalter online gestellt werden, sind nicht immer so, dass man daraus schlau wird. Aber ja, das wären jetzt so die Punkte, die mir zu dem Thema einfallen. Hast du noch Ergänzungen?
Ja, selbstverständlich, weil ich habe den Punkt tatsächlich hier auf die Liste gesetzt, weil genau das gestern passiert ist. Ich stand quasi kurz vor Eingang T2, also es sind Backnang dieselbe Wechselzone, also aber wenn man halt vom Fahrradfahren zurückkommt, da stand ich, weil ich natürlich auf Lotta gewartet habe. Und da kam einer an, der dann schon lauthals gefragt hat, so wie viele Runden man fahren muss. Weil er da schon irgendwie so ein bisschen skeptisch wurde, weil er wohl nicht genug auf dem Tacho hatte. Genau habe ich das nicht verstanden, wie das dazu kam. Aber da wurde ihm dann auch gesagt, dass er eben 2 Runden fahren muss und die erste Runde jetzt quasi nur hätte. Also er sagte, er hätte nur eine. Dann ist er kurz vor der Wechselzone nochmal umgedreht, gleich auf die andere Seite und wieder zurück. Also es hat ihn sicher Zeit gekostet. Und er ist halt auch mehr gefahren jetzt, weil das, glaube ich, das letzte Stück von der Wechselzone und zur Wechselzone, das fährt man halt nur einmal. Das gehört nicht zu den 2 Runden. Aber er konnte sein Rennen, glaube ich, zu Ende bringen. Es ist halt einfach so, dass man schon ein Stück weit selber dafür verantwortlich ist, zu wissen, wie viele Runden man fahren muss. Wir sind lange genug im Business, wir wissen, Kopf manchmal leer, viel gerade drauf fokussiert, schnell voranzukommen, da passiert sowas manchmal einfach. Aber es ist natürlich auch so, dass, und das habe ich gestern eben auch erlebt, dass die Streckenposten oftmals sehr viel zu tun haben. Die müssen auf sehr viele Dinge achten und die können gar nicht so drauf achten, dass sie jeden im Blick haben und von jedem wissen, wie viele Runden hat er jetzt. Und wenn jetzt einer vorbeikommt, der zum Beispiel noch eine 2. Runde müsste, dass sie dem sagen, hey, nee, du musst noch mal eine 2. Runde. Das ist einfach super schwer. Das heißt, es ist schön, wenn das passiert und wenn einem ein Streckenposten da auch hilft oder so, aber man kann sich nicht drauf verlassen. Und ich würde jetzt sagen, das Stück bis, also dass der eben dann gestern extra gefahren ist und einmal hin und zurück und dann halt auch nicht so schnell, als er gefragt hat, wie viel er fahren muss. Ich schätze mal, das waren schon so 2 bis 4 Minuten, vielleicht sogar 5 Minuten, die ihn das extra gekostet haben. Und da kannst du, also ich will es nicht ganz ausschließen, aber da kannst du sonst, glaube ich, so viel machen, wie du willst, danach und davor, diese Zeit kriegst du nicht mehr raus. Also wenn du zum Beispiel versuchst, deine Bestzeit zu schlagen bei dem Wettkampf, weil du schon ein paar Mal da warst oder überhaupt auch vielleicht aufs Treppchen möchtest oder wie auch immer, der Fehler, der bringt dich aus dem Rennen. Das nützt nichts mehr. Du kannst dein Rennen zu Ende machen und natürlich kannst du versuchen, so gut wie du kannst, eben dann zu finishen. Aber selbst wenn du die Hälfte gut machst, bist du immer noch 2,5 Minuten langsamer, als du gewesen wärst, wenn du diesen Fehler nicht gemacht hättest. So. Und deswegen ist es halt echt clever, einfach smart, wenn man die Strecke im Vorfeld sich angeschaut hat und weiß, wie viele Runden muss ich fahren Und wie viele Kilometer sind das dann vielleicht auch?
Ja, also ich bin der Meinung, dass einen das ja auch noch längerfristig belastet oder man sich dann so ärgert, vielleicht in der zweiten Runde, dass man, ich meine, dann versucht man natürlich Gas zu geben und die Zeit irgendwie wieder rauszuholen, aber auf der Sprintdistanz wird man dann vielleicht nicht explodieren, weil die zu kurz ist, aber auf einer längeren Strecke kann einen das schon auch, glaube ich, so aus dem Konzept bringen, dass man dann, keine Ahnung, 2-3 Stunden länger noch auf dem Rad sitzt und sich ärgert und sich ärgert und sich ärgert und dabei so viel Energie verloren geht, die man eigentlich noch braucht fürs Laufen zum Beispiel. Also ist jetzt, vielleicht klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen komisch, aber es ist ja schon so oft passiert, auch beim Ironman Hawaii haben sich schon Leute verlaufen, sind nicht in den Zielkanal eingebogen, sondern erstmal noch irgendwo einen Umweg gelaufen und haben dadurch dann halt auch ihre Platzierung gefährdet. Und auch bei den T100 sind ja manche mal 7 und mal 8 Runden Rad gefahren,
ja.
Dann ins Ziel gelaufen und dachten, sie wären jetzt Sieger, aber haben eigentlich noch gar nicht das Rennen gefinisht und solche Sachen. Also puh, da kann so viel passieren und wie du sagst, der Kopf schaltet irgendwann auch aus oder die Birne ist manchmal matsch, aber was man vorher schon mal durchdacht hat, hilft auf jeden Fall im Vergleich zu, wenn man eben sich gar keine Gedanken drüber gemacht hat und nicht klar drüber nachdenkt, ja.
Aber da auch ganz klar, ich weiß nicht, ob du das gestern mitbekommen hast, aber ich habe mit einem aus unserem Verein, ich habe mit Peter gesprochen. Peter war auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Peter organisiert nämlich den Wettkampf bei uns im Triathlon-Verein. Und da haben wir eben drüber gesprochen, wie schwer das ist, für kleine Veranstaltungen sowas zu stemmen. Das heißt, wer das mal hören will, kann da gerne einmal reinhören. Und der hatte halt seine Startzeit. Also es war Schwimmen im Schwimmbad, war gestaffelte Startzeiten, ich glaube alle 15 Sekunden. Und sie haben, glaube ich, bei der Startnummernausgabe zu ihm gesagt, er soll sich die Zeit aufschreiben. Und dann hat er sich die einfach richtig dick mit Edding auf den Unterarm geschrieben. So, da war richtig dick, stand, ich weiß die Zeit nicht mehr, 9 Uhr, 8 Uhr, 52, 30 oder sowas. Und Peter wusste genau, wann er da sein muss, weil es stand auf dem Arm, ganz einfach. So, und da kannst du dir auch dazu schreiben, okay, 2 Runden. 20 Kilometer, 5 Kilometer lau. Diese Arme sind schon groß, um sich solche Sachen draufzuschreiben. So, und das ist natürlich immer nicht so sicher, ob es dann nach dem Schwimmen noch da ist, aber es ist eine Option.
Ja, gut, bei manchen Wettkämpfen ist ja der Arm schon zu tätowiert, weil man da so eine tolle Startnummer kleben hat.
Ja.
Aber prinzipiell kann man sich ja theoretisch auch einen Sticker aufs Rad machen und da raufschreiben, so und so viel. Oder das ist das Streckenprofil oder eher halt, da muss ich einmal abbiegen und dann wieder wenden und da abbiegen und wieder wenden. Das kann man ja theoretisch sich auch einfach einprägen, ja.
Ja, ja, aber weißt du, der Kopf ist halt manchmal leer. Und wenn es auf deinem Lenker steht oder auf deinem Arm, dann kannst du es einfach lesen. Da musst du nichts dir merken. So, da ist es immer da. Das, also kann man dann zum Beispiel schon. Weil, und da kommen wir vielleicht dann auch zum zweiten Punkt, gerade was die Strecke angeht, das ist halt schon auch in anderen Bereichen wichtig, so zum Beispiel, was die Verpflegung angeht. Und gerade bei Menschen, die neu im Triathlon sind, wird da oft gibt es da oft die Angst, zu wenig versorgt zu sein auf kurzen Distanzen. Jetzt, wenn wir zum Beispiel auch die Strecke kennen, wenn ich jetzt 3-4 Minuten zum Beispiel verbummel, weil ich irgendwie nach dem Weg fragen muss, dann ist es bei einer Sprintdistanz mit 20 Kilometern sehr viel schlimmer als bei einer Langdistanz mit 180. Es ist jetzt auch nicht vorteilhaft, da fehlen einem auch 4 Minuten. Aber wenn mir das bei Kilometer 40 passiert, dann habe ich halt noch 140 Kilometer, um diese Zeit vielleicht wieder rauszufahren. Und dafür muss ich gar nicht so super schnell sein und so super über meinen Werten fahren, sondern da kann ich einfach minimal schneller fahren und schafft es eben über diese Zeit oder über diese Distanz viel einfacher. So, dasselbe ist jetzt auch für die Verpflegung. Da ist es, glaube ich, auf die Langdistanz ein bisschen anders. Aber der Punkt ist einfach, dass man sich anschaut, was habe ich für eine Strecke und wie kann ich mich da zum Beispiel verpflegen. Und wenn ich jetzt sage, ich mache eine Sprintdistanz, wir haben vorhin nochmal die Ergebnisse angeguckt, ich glaube, der langsamste Mann hat 2 Stunden 10 gebraucht oder 2 Stunden 15. Das ist jetzt schon so an der Grenze, Und da ist es schon ganz gut, wenn man auf dem Fahrrad vielleicht was zu sich nimmt oder beim Laufen. Aber wenn ich halt zum Beispiel eine Stunde 30 brauche für eine Sprintdistanz, dann ist es nicht so krass wild, wenn ich mich nicht die ganze Zeit verpflege bei dem Rennen. Also beim Schwimmen kann ich sowieso nicht. Jetzt gestern wäre eine Option gewesen, vielleicht ein Gel schon im Triathlon-Einteiler zu haben und dann auf dem Weg vom Schwimmen zum Rad ein Gel nehmen, weil man musste echt ein Stück laufen, da hätte man das nutzen können. Ja, das ist immer so die Frage, ob man da die Luft hat oder wie angenehm das ist, aber das wäre eine Option gewesen. Oder dann vielleicht an der Wechselzone oder aus der Wechselzone raus, wenn man zum Laufen geht. Ich persönlich sage jetzt, wenn man sich gut vorher verpflegt hat, wenn man morgens gut gegessen hat, vielleicht den Tag vorher, also zielführend, jetzt nicht viel, sondern zielführend, dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass man da noch Gels nimmt. Jetzt habe ich aber gestern zum Beispiel jemand gesehen, der hat die Banane auf dem Fahrrad quasi wieder mit zurück in die Wechselzone gebracht. Es war sehr lustig, sie steckte so verkehrt rum auf so einer Tasche auf dem Oberrohr und es guckten eigentlich beide Spitzen so aus dieser Tasche raus, weil sie halt nicht so reingepasst hat. Und Okay. Das war dann sehr lustig, weil natürlich auch überhaupt nicht aerodynamisch, aber das ist bei 20 Kilometern auch wahrscheinlich gar nicht so schlimm und er sah jetzt auch nicht so aus, als würde er um den Sieg mitfahren. Aber wenn diese Person sich im Vorfeld ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hätte, dann hätte sie wahrscheinlich auf die Banane verzichtet, weil es auf dieser 20-Kilometer-Strecke keinen einzigen ruhigen Moment wahrscheinlich gibt oder keinen so langen ruhigen Moment, um eine Banane zu essen, weil es halt viel bergauf geht oder bergab oder man hat eben 180-Grad-Kurven, um rumzudrehen und wieder zurückzufahren. So, und 20 Kilometer sind halt auch schnell rum. Da fährt man zwischen 35 oder zwischen 30 und 50 Minuten vielleicht so. Das geht einfach super schnell, dann hat man Verkehr. Wann soll man da noch was essen?
Ja, also ich stelle mir das auch rein organisatorisch sehr schwierig vor, wie man die Banane dann aus der Oberrohrtasche nimmt und dann aufpellt und dann isst. Also wie du schon sagst, das war wirklich ein Wettkampf, da ging es nur hoch und runter und nichts zwischendrin. So, dementsprechend gut hoch zu, kann man das vielleicht immer noch ganz gut machen, wenn man eben die Puste hat und eine Hand frei mehr oder weniger. Aber eigentlich, ich brauche zum Bananenschälen schon eher, naja gut, mit dem Mund vielleicht, kann man den mit dem Mund und einer Hand die Pelle abmachen. Ist nicht so ideal, würde ich sagen. Und abgesehen davon kommt ja auch die Banane gar nicht rechtzeitig an. Also die Energie aus der Banane, selbst wenn du es irgendwie, gut, wenn du es auf der ersten Runde vom Radfahren schaffst, dann vielleicht. Aber wenn du es dann erst in der zweiten Wechselzone nimmst und dann noch 5 Kilometer läufst, ich weiß nicht, ob dir die Banane dann an der Stelle noch so viel hilft. Also da bin ich immer für Flüssigverpflegung. Gerade wenn es so ein kurzer Wettkampf ist, ist es einfach sehr viel praktikabler, geht schneller, kommt schneller an. Und wie du schon sagst, man muss sich auch nicht mit 5 Gels da zudröhnen, weil man da vielleicht dann auch eher merkt, okay, die Intensität ist zu hoch, als dass mein Magen das jetzt irgendwie mag. Dementsprechend, ja, lieber im Vorfeld vernünftiges Carboloading betreiben und das Frühstück so wählen, dass man dann nicht keinen Hunger hat, bevor man startet, aber auch nicht zu voll ist. Das ist immer so eine Gratwanderung, wo man rausfinden muss, was für einen persönlich eben auch passt, was man verträgt und wie man sich gut fühlt. Und ja, also ich finde, eine Radflasche auf der Sprintdistanz reicht dann eigentlich vollkommen. Ich habe tatsächlich gestern auch zum ersten Mal, nee, stimmt nicht zum ersten Mal, ich glaube, in der Freiburger Zeit bin ich auch schon oft ohne Verpflegung unterwegs gewesen. Aber ich bin immer so ein bisschen paranoid und denke, ach, ich muss mir doch aufs Laufen noch irgendwie ein Gel und ein Wasser mitnehmen. Aber ich habe es dann einfach gelassen, bin einfach gelaufen. Und wie du schon sagst, für so kurze Distanzen und so kurze Zeiten braucht man eigentlich nicht so viel.
Ja, ja. Und
also vorausgesetzt, die Glykogenspeicher sind halt vorher gut gefüllt.
Ja, und tatsächlich, also ich kann jetzt nicht mehr zu 100% die Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, es hat ja gestern einer, und ich habe den Namen jetzt nicht auf dem Schirm, den Marathon in London unter 2 Stunden gefinisht. Also 1:59:30, der erste Mensch, der das quasi ohne, also in einem normalen Marathon gemacht hat. Es gab ja dieses Nike-Projekt mit dem Kipchoge, der das quasi mit Pacern und mit Windschatten und so geschafft hat. Aber gestern hat es halt tatsächlich einer dann so im normalen Marathon geschafft. Und ich glaube, ich habe gestern gesehen, es gab ein Interview mit ihm, was er vor dem Marathon zu sich nimmt. Und er sagt, es wären 2 Scheiben Brot, Honig und Tee. So. Also, überhaupt, okay, nicht, überhaupt nicht fancy, überhaupt nicht verrückt so. Es ist jetzt die Frage, ob er dann im Wettkampf auch nichts zu sich nimmt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber das ist schon, also das ist ganz anders, als wir uns das eigentlich immer vorstellen. Wenn, und wir haben ja auch schon viel mit Leuten zusammengearbeitet, die eben ihren ersten Triathlon machen, die sie dann überlegen, ja, wo kann ich jetzt überall Gels nehmen auf einer Sprintdistanz? Und da wird halt teilweise mit so viel geplant, dass es halt einfach eher, wenn man es nehmen würde, eher Zeit kostet, als es Zeit bringt, weil so ein Gel braucht auch 20 Minuten, bis es ankommt, Viertelstunde, 20 Minuten. Und wenn man halt nur.
Je nachdem, wie du es verdünnst, ne? Also, ja, wenn es verdünnt ist, geht es schneller.
Ja, und wenn man dann halt nur 25 Minuten läuft, dann kommt es halt vielleicht an, wenn man im Ziel ist. So, und dann,
ja, oder wenn du den Ziel zum Zielsprint ansetzt und da kannst du sowieso nochmal alle Ressourcen aktivieren.
Ja, jedes Mal.
Den Namen parat, das war Sebastian Save. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Aber ja, ich habe tatsächlich schon gehört, dass theoretisch, wenn alle Bedingungen stimmen, so ein Marathon in 1,57 möglich ist. Aber das hat halt noch niemand geschafft. Also das ist, wenn die Laufökonomie 100%ig ist und die VO2 Max stimmt und solche Sachen, das kann man halt theoretisch berechnen, aber in der Praxis hat das eben bisher noch niemand so geschafft. Und ja, es klingt schon mal sehr nicht unwahrscheinlich, aber es klingt unglaublich, was da erreicht wurde. Und vielleicht ist es ja wieder so eine Schwelle.
Ja, jetzt wie laufen sie alle.
Wie mit Roger Bannister, der als erster Mensch irgendwie die Meile in unter 4 Minuten geschafft hat. Und jetzt werden alle so schnell laufen und in 10 Jahren lachen wir drüber und sagen, ja, natürlich kann das jeder Mensch aber ist es machbar. Mhm. Vielleicht ist es sowas, vielleicht, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist es interessant, auch was Marathonläufer oder richtig, richtig gute Läufer so, was die so essen und auch was sie trinken, zum Beispiel auch auf der Strecke. Denn es gibt auch Studien dazu, dass die sehr, sehr viel mehr Wasser oder Körpergewicht quasi verlieren auf so einer Strecke, als für Normalos empfohlen wird. Also es heißt immer, ja, man darf maximal 2% dehydrieren, sonst sinkt die Leistung extrem oder man bricht komplett ein. Und ich habe schon gelesen, dass ich bin mir nicht sicher, ob es Kipchoge war oder Gebrselassie oder wer auch immer, dass der 10% seines Körpergewichtes verloren hat beim Marathon und trotzdem sehr, sehr, sehr gut gefinisht hat. Besser als wir alle natürlich. Dementsprechend, es ist immer gut oder es gibt sehr, sehr viele Empfehlungen. Und gerade jetzt ist natürlich auch die Empfehlung, sich gut zu verpflegen, sehr in aller Munde und entsprechende Hersteller profitieren ja vielleicht auch davon. Und wir sind ja auch absolut der Meinung, dass es gut ist, sich zu verpflegen, vorher, hinterher und so weiter. Und natürlich bei längeren Distanzen auch kontinuierlich währenddessen.
Ja, ganz klar.
Ich hatte auf jeden Fall auch Kohlenhydrate in meiner Trinkflasche gestern, aber mit der Banane oder mit einem Riegel oder so oder mit einem Gel, das ich noch hätte aufmachen müssen auf dem Rad, das wäre mir dann doch ein bisschen zu riskant gewesen. Ja. Also es gibt da auf jeden Fall praktikablere Lösungen.
Ja, und das ist genau das, was ich meine. Es ist natürlich immer streckenabhängig, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich dann in Hamburg den Ironman mache oder wie Jonas Deichmann, der halt jeden Tag seine Langdistanz gemacht hat, da kann man halt zwischendrin schon auch mal anders essen, wenn es jetzt nicht darum geht, so super schnell zu sein oder wenn man gerade Strecken hat. Also auch beim Challenge ist es ja regelmäßig so, dass man auch so Passagen hat. Da ist, je nachdem, wo man halt in welchem Teil des Feldes man sich aufhält, auch wenig Leute um einen rum sind. Da kann man locker mal eine Banane essen. Und da ist es ja dann vielleicht auch gut, wenn man mal, manche nehmen ja auch Kartoffeln mit, ist es ja auch super gut, wenn einem das weiterhilft, dass man mal einen anderen Geschmack hat, dass man halt was Deftiges hat und nicht was Süßes. So, da ist es super gut. Aber das ist eben immer abhängig von, wo man startet und wie die Strecke aussieht. Wenn ich jetzt halt ständig auch bergauf fahren muss und es ist viel Verkehr, dann bietet sich's halt viel mehr an, die Verpflegung flüssig in der Flasche zu haben. Weil, ja, da braucht man keine zwei Hände für. Da kann man die mit einer Hand rausziehen. Ich habe zum Beispiel auf meinem Auflieger, zwischen meinem Auflieger einen Flaschenhalter vorne drin. Das heißt, ich muss noch nicht mal zwischen den Rahmen greifen, was ich auch sehr gut finde. Und da ja, kann man viel kontrollierter einfach das zu sich nehmen und schleppt nicht unnötig Zeug mit sich rum, das man dann am Ende sowieso nicht nehmen kann. Also da, wenn man es wirklich auf Zeit macht, wenn man da ein gutes Ergebnis haben möchte, sich genau anschauen, passt die Verpflegung zum Streckenprofil? Also, oder brauche ich diese Verpflegung auch? So, und dann,
an welcher Stelle kann ich das überhaupt zu mir nehmen? Genau, ja. Also wenn es halt bergab geht, geht es schwer. Und wenn man bergauf zu sehr röchelt, eben auch. Aber ich erinnere mich, dass das tatsächlich auch ein Fehler war, den ich bei meiner ersten OD gemacht habe, dass ich mir dann Riegel genommen habe und dann erstmal nur so hyperventiliert habe, dass ich dachte, das mache ich nie wieder. Vielleicht ist es ja auch so ein Fehler, den man mal machen muss, damit man hinterher draus gelernt hat und ja, dann weiß, okay, in Zukunft lieber nur noch flüssige Verpflegung.
Ja, ja, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt mit meinem Schoko-Energieriegel, den ich an den ja, Rahmen geklebt hatte. Den kennen wir inzwischen. Ich kam mir so clever vor, guck mal, ich habe den Riegel an den Rahmen geklebt, wie cool ist das denn, weißt du, ich kann den einfach da abmachen und essen und ja, war eine scheiß Idee.
Hinterher Radputzen, oh, das muss ja, ich auch noch machen.
Ja, ja. Ja, aber deswegen, also da dann gucken, das sind manche so Kleinigkeiten, gerade auch wenn man länger schon drin ist, dann denkt man über manche Sachen auch nicht mehr nach, gerade wenn es aus der Saison Auftakt ist, dann hat man die Abläufe nicht mehr so im Kopf. Und dann hier an alle nochmal der Reminder anschauen, wie ist das Streckenprofil, wo kann ich essen und brauche ich es überhaupt? Lasse ich es lieber zu Hause, schlepp's nicht mit rum, dann brauche ich nicht irgendwie 1,5 Liter Flüssigkeit mitnehmen, wenn ich nur 20 Kilometer fahre, da kann ich lieber 1,5 Kilo leichter fahren, da habe ich mehr.
Ja, genau, ich muss vorher nicht die Crash-Diät machen, weil ich mir dann die Flüssigkeit spare.
Ja, so ungefähr. So, genau, richtig. So, und wenn wir gerade bei Flüssigkeit sind, dann kommen wir quasi direkt zur nassen Disziplin, nämlich zum Schwimmen. Da durfte ich gestern auch wieder einiges beobachten. Zugegeben, es war mit Drohne etwas einfacher, da genau den Überblick zu behalten, wie geschwommen wird. Und das ist natürlich auch immer abhängig davon, wo man jetzt im Wettkampf schwimmt. Und gestern war es im Schwimmbad, aber man hat im Triathlon ja immer Kontakt mit anderen Leuten. Und da bietet es sich einfach an, auch mal, manche haben das ja auch regulär im Schwimmbad, wenn sie zum Schwimmen gehen, aber dass man einfach auch mit Hindernissen mal schwimmt. Weil es ist halt einfach so, bei diesen Veranstaltungen wird nie nach Geschwindigkeit gestartet. Also das heißt nicht, die schnellen Schwimmer starten vorne und die langsamen kommen immer weiter hinten, sondern jetzt war es zum Beispiel so, nach Anmeldung ging das. Also wer sich angemeldet hat, war halt früher dran, so. Und dann kann es halt ganz schnell passieren.
Wer sich zuerst angemeldet hat, meinst du?
Ja, ja, also wer erstes die Anmeldung für den Wettkampf gemacht hat, der war halt früher dran beim Schwimmen. So. Und das sorgt halt dafür, dass vorne vielleicht langsamere schwimmen als die hinten starten. Und dann gibt es immer ein Durcheinander und dann schwimmt man auf Leute auf. Ich habe teilweise, weil es war da so, es waren 600 Meter Schwimmen, ne?
Mhm. Also so. 300 Meter hin und her, quasi immer 50 Meter Bahn hoch und runter, dann einmal Australian Exit, also kurz aus dem Wasser hieven und dann nochmal dasselbe.
Ja, genau. Und ich habe, also als Lotta gerade mit den ersten 300 fertig war, hatte sie vor sich so eine Riesentraube. Du hast es nicht mitbekommen, du hattest genug Abstand dazu, aber ich habe das so beobachtet und gesehen, oh Gott, das sind so viele und die schwimmen alle nebeneinander, da kommst du nie durch, aber ich habe halt gesehen, du warst schneller als die meisten davon und dann war halt das Glück, dass manche davon aus dem Wasser raus sind und in die Wechselzone, das heißt, die waren schon fertig mit den 600 und die anderen sind wieder vor dir ins Wasser, aber dann waren es halt nur noch halb so viele oder so und dann geht es wieder. Aber da haben wir halt auch beide festgestellt, so wenn man da einfach auch die richtige Taktik hat, wenn man das geübt hat, wie man mit den Leuten vor einem umgeht, weil zum Beispiel, das habe ich auch gesehen, es gab eine Person, die ist langsamer geschwommen als Lotta, aber gar nicht ganz rechts. Und ich dachte schon, boah, den kannst du jetzt super rechts überholen. Das macht mir normalerweise im Schwimmbad nicht, aber im Wettkampf ist ein bisschen anders. Du bist dann einen riesen Umweg links rumgeschwommen, anständigerweise, aber sowas kostet natürlich auch Zeit. Und da kann man wirklich, glaube ich, auch viel im Vorfeld machen. Das ist vielleicht jetzt eher für Leute, die noch nicht so lange im Triathlon sind oder gerade erst anfangen, dass man eben einfach übt, am besten mit ein paar Leuten, die man kennt, schwimmt man zusammen los, ruckelt sich auch ein bisschen an, schwimmt eng aneinander vorbei, dann ist man das ein bisschen mehr gewöhnt. Und da kann man auch super viel Zeit rausholen, wenn man wirklich im Wasser den Überblick hat, wenn man wirklich gut sieht, wo sind in Anführungsstrichen Hindernisse, wen muss ich überholen, wer ist langsamer. Und was du noch erwähnt hast, Lotta, war, dass man auch quasi oben gut wenden kann. Weil es war jetzt, normalerweise schwimmt man im Schwimmbad rechts hoch und wendet dann von rechts nach links eigentlich.
Also gegen den Uhrzeigersinn, ja?
Genau, man immer gegen den Uhrzeigersinn. Und das war jetzt aber da im Schwimmbad genau andersrum. Man hat andersrum gewendet. Und du hast gesagt, für dich ist das immer auch ein bisschen ein Problem, dass du dich jetzt andersrum drehen musst.
Ja.
Und das kann man jetzt natürlich nicht immer im Schwimmbad üben, wenn andere Leute da sind, aber wenn man mal eine Bahn für sich hat, dann kann man vielleicht mal üben, andersrum zu wenden, was einem im Wettkampf auch wieder ein paar Sekunden bringen kann.
Absolut. Also da muss ich auch selber Manöverkritik an mir selbst üben, weil das habe ich mal wieder unterschätzt. Und natürlich sind immer kurz vor der Wende drei andere, die man dann entweder untertauchen muss oder wo man warten muss oder sich ein bisschen unschön durchmogeln muss, um irgendwie ja zu überholen, weil man vielleicht einfach schneller ist. Also das muss ich auf jeden Fall vorm nächsten Mal nochmal machen. Normalerweise ist ja mein Fokus dann eher auf dem Freiwasser, dass ich da halt irgendwie gut vorankomme. Aber im Schwimmbad, gerade auf der Sprintdistanz, kann es einem halt öfter passieren, dass dann da die Leinen nur so ein bisschen nach oben gezogen sind und man dann da drunter durchschwimmen muss. Und ja, also die Wende war, glaube ich, das, wo ich die meisten Sekunden habe liegen lassen und das bei jeder Wende. Und das ärgert mich jetzt noch, weil ich mir denke, oh, da hättest du insgesamt wahrscheinlich schon eine halbe Minute oder sowas gut machen können, wenn du das vorher mal geübt hättest. Also wie gesagt, auch wir machen nicht alles richtig und man muss sich darauf eben auch im Vorhinein einstellen. Dadurch, dass ich im Verein trainiere und da immer mit, keine Ahnung, 4, 5 Mann auf der Bahn kuschel quasi, bin ich das immerhin gewohnt, dass da so ein Gewusel ist. Das ist ja für manche auch nochmal eine große Hürde, weil es einfach mental auch herausfordernder ist. Wenn man nicht weiß, kann ich den jetzt überholen oder man hat Angst, dann angespritzt zu werden oder man sieht nicht gut und alle diese Dinge kommen ja zusammen. Viele haben ja auch ein bisschen Angst vorm Schwimmen. Wenn man das nicht hat, ist es schon mal super. Also jedes Training mit anderen zusammen ist hilfreich. Ich sag mal, es sollte jetzt vielleicht nicht im normalen Schwimmbad, wenn die Öffentlichkeit dort auch trainiert oder schwimmt, sein, weil dann regen sich wieder Leute auf, dass ihre Haare nass werden oder was auch immer. Da kann man sich vielleicht auch ein bisschen Ärger sparen, wenn man, wie gesagt, das im Verein einfach mal macht. Eine Sache, die wir im Verein auch regelmäßig üben, ist, aus dem Becken raus zu hopsen, also irgendwie sich da hoch zu stemmen, dann einmal ums Becken rumzurennen und wieder reinzuspringen. Auch das ist halt ganz sinnvoll, wenn man so einen Australian Exit machen muss. Das heißt, wenn man eben zwischen zwei Schwimmparts auch noch mal kurz rumlaufen muss. Aber auch für die Wechselzone ist es ja super hilfreich, wenn man weiß, okay, jetzt komme ich aus der Waagerechten in die Senkrechte, fühlt sich ein bisschen wackelig an, aber geht schon. Und dass man das eben möglichst schnell über die Bühne kriegt, da kann man auch noch mal, sag ich mal, 5 Sekunden sparen. Und insgesamt läppert sich das ja immer. Also rechts rumwenden muss ich persönlich definitiv noch mal üben im Uhrzeigersinn. Und ein bisschen vielleicht frecher überholen von rechts oder so. Ich glaube, dass ich da vielleicht nicht disqualifiziert worden wäre. Beim Radfahren wäre es was anderes. Aber ja, Schwimmen ist halt immer Kraut und Rüben und man muss zusehen, dass man sich auf sich konzentriert und ja, so schnell wie möglich dann auch vorankommt und seine sonstige Leistung auch abruft, weil das ist eben immer so eine Schwierigkeit, wenn die Zeiten im Training super sind und man dann im Wettkampf aber doch eine Minute langsamer, dann lag es wahrscheinlich an einem dieser Punkte, den wir jetzt genannt haben. Ah, ja. Und was wir noch vergessen haben zu sagen, ne? Das mit der Schwimmbrille. Das habe ich zum Glück vorher bedacht. Also, dass wenn man ins Wasser springen muss, möglicherweise ja die Schwimmbrille auch verrutschen kann oder vielleicht irgendwas in die Augen kommt, weil es undicht geworden ist. Deswegen die Schwimmbrille auf jeden Fall immer gut andrücken. Lieber ein bisschen fester. Schadet auch nicht, wenn man hinterher Panda-Augen hat. Das verläuft sich dann wieder auf dem Rad und beim Laufen. oder ja, geht wieder verloren sozusagen. Besser, man kriegt halt kein Chlor ins Wasser. Und du hast auch noch einen Tipp dazu, ne, Short?
Zu dem Reitspringen, nein, ich wollte erst nochmal zum Schwimmen und zum Schwimmchaos auf längeren Distanzen noch was sagen, weil man schwimmt ja natürlich nicht nur im Schwimmbad, und das ist ja manchmal auch im See so der Fall, und da ist es teilweise noch ein Ticken schlimmer. Also es kommt immer darauf an, wo man eben schwimmt. Mir ist schon alles passiert, dass von rechts plötzlich jemand kam und einfach quer über mich rüber geschwommen ist. Also ich bin jemand, der wirklich, ich sichte zu viel, ich habe zu oft den Kopf aus dem Wasser, ich weiß aber dann oft auch relativ gut, wo ich hinschwimme, manche wissen das irgendwie gar nicht. So, und da muss man sich eben auch drauf gefasst machen, dass gerade im Freiwasser, wo es vielleicht auch nochmal anders ist, ja, noch kuscheliger werden kann, und deswegen sollte man das auf jeden Fall irgendwie machen. Da muss man jetzt keine Wände üben, aber so mit anderen mal schwimmen und auch vielleicht sich, oder da hilft es auch zu wissen, überhole ich den jetzt rechts oder überhole ich den links? Manchmal ist es jetzt auf längere Distanzen auch gar nicht so schlecht, wenn man hinter jemandem bleibt, wenn die Person weiß, wo sie hinschwimmt. Also, oder wenn die Person weiß, wo alle hinschwimmen sollen. Dann ist es manchmal ganz gut, wenn man vielleicht auch hinten dran bleibt und nicht ganz so schnell ist, wie man sein könnte, aber einfach einen guten Wasserschatten hat und das mitnehmen kann. Aber das wollte ich nur ergänzen, dass es nicht nur für die kurzen Distanzen im Schwimmbad gut ist, solche Sachen zu üben, sondern natürlich auch für längere Distanzen. So, und das mit der Brille ist für mich zum Beispiel nochmal eine ganz andere Sache, denn ich habe Kontaktlinsen drin, und wenn ich beim wieder ins Wasser springen die Schwimmbrille verliere, dann kann es halt sein, dass ich auch meine Kontaktlinsen verliere und dann sehe ich gar nichts mehr. So, das heißt, ich muss da gleich doppelt vorsichtig sein. Und ja, da ist halt so die eine Sache, dass man eben auch erst die Schwimmbrille aufsetzt und dann die Badekappe. Mir hat nämlich jemand mal erzählt, daran erkennt man den Unterschied zwischen Schwimmern und Triathleten. Die Schwimmer haben immer erst, also die haben immer die Badekappe über den Bändern der Schwimmbrille. Und die Triathleten haben immer die Bänder der Schwimmbrille über der Badekappe. So. Und wenn natürlich die Badekappe die Schwimmbrille gar nicht halten kann, dann verliert man sie viel schneller, als wenn man die Badekappe über den Bändern der Schwimmbrille hat. So, da kann man mal kurz drüber nachdenken, sich dann überlegen, wie die anderen im Triathlon-Verein ihre Badekappe und Schwimmbrille tragen, und dann wissen wir Bescheid. So.
Genau. In Zukunft werden wir uns alle als Schwimmer verkleiden, als echte Schwimmer. Und es wird uns keiner mehr als Triathlet erkennen können. Es sei denn, wir haben dann unseren Ironman-Rucksack natürlich beim Schwimmtraining dabei. Dann fällt es natürlich leider auf. Nein, also finde ich auf jeden Fall einen interessanten Tipp. Ich persönlich mag es irgendwie nicht, wenn die Badekappe über der Schwimmbrille ist. Aber ich weiß nicht, warum.
Man erkennt es auch an ganz vielen anderen Sachen.
Einfach
weil
Gewohnheit.
Man hat da nämlich irgendwie die Badekappe vom Allgäu-Triathlon auf und trägt die Triathlon-Uhr am Handgelenk. Und dann
Schwimmer tragen auch keine Triathlon-Uhr. Nee, oder generell auch keine Uhren. Die sind einfach schnell, die brauchen keine Uhr.
Ja, oder die gucken halt
auch. Die gucken auf die Uhr am Beckenrand. Daran erkennen sie auch ihre Zeiten. Ja.
Alles klar. Also wer als Triathlet bis jetzt dachte, dass im Schwimmbad keiner weiß, welchen Sport man macht.
Ja,
alle wissen.
Wir verraten uns einfach zu einfach.
Alle Schwimmer wissen, welchen Sport wir machen. So. Mhm. So, von wegen Triathlon-Uhr, ist ein gutes Stichwort, Lotta. Schön, dass du das erwähnt hast, denn es gibt den Punkt Technik. Also der Punkt Technik ist riesig und wir wollen gar nicht auf alles eingehen. Der Punkt ist nur, man sollte sich auch hier überlegen, was ist notwendig. Also spezieller Fall, habe ich gestern auch gesehen, jemand kam aus der Wechselzone, saß auf seinem Fahrrad, also hat es schon auf sein Fahrrad geschafft und fuhr, war aber dann erstmal nicht so schnell, weil man damit beschäftigt war, eben quasi die Wechselzone auf der Uhr zu beenden, also das Knöpfchen zu drücken, damit die Uhr in den Fahrradmodus wechselt und dann, ich weiß nicht, den Radcomputer starten oder den Radcomputer mit der Uhr connecten oder irgend sowas.
Und wahrscheinlich noch den Brustgurt oder sowas suchen.
Ja, vielleicht
oder
keine,
GPS oder.
Ja, keine Ahnung. Aber das ist jedem natürlich selber überlassen, wenn er das braucht, wenn man das möchte. Manchmal sind ja so Anzeigen auch ultra wichtig für eine Renntaktik oder so. Aber auf 20 Kilometer wird es halt schon eng, wenn man dann quasi die erste Minute damit zubringt, diese ganzen Gadgets einzurichten, obwohl man eigentlich schon quasi voll fahren könnte. Und da eben auch im Vorfeld, wenn man sich die Strecke anschaut und sich diese Überlegungen macht, wenn man jetzt sagt, okay, wie sieht meine Renntaktik aus, weil ich will ja schneller sein als letztes Jahr, brauche ich dann einen Radcomputer auf 20 Kilometer? Reicht nicht meine Uhr? Ich habe auf dem Arm stehen, das haben wir jetzt schon gelernt, ich habe auf dem Arm stehen, ich muss 2 Runden fahren. Das kann ich mir so merken. Dann nehme ich vielleicht nur meine Uhr und da vielleicht könnte man jetzt auch quasi das Risiko eingehen, dass man sagt, okay, ich nehme die Automation, dass die Uhr eben erkennt, wann ich auf dem Fahrrad sitze und wann ich laufe. Dann muss ich selber gar nichts drücken und dann kann man aufs Fahrrad springen und losfahren und muss sich um das ganze Zeug keine Gedanken machen.
Ja, das wäre ja zu einfach. Aber ich persönlich erwische mich auch immer wieder, also damit, dass ich irgendwas nicht bedenke oder irgendwo dann doch Glück habe, weil alles gut geht. Jetzt bei den Fahrrädern gibt es ja auch immer mehr Technik.
Ja.
Also jetzt mal abgesehen vom Radcomputer, den man ja noch extra kaufen muss oder der ja noch ranmontiert ist und nicht zum Fahrrad an sich gehört. Aber auch sowas wie, ist die Schaltung aufgeladen? Muss ich meine Knopfbatterien wechseln oder sowas? Das wird ja immer relevanter, je elektronischer unsere Schaltungen werden. Und auch bei der Bremse ist es ja gar nicht selbstverständlich, dass da noch genug Bremsflüssigkeit drin ist, wenn wir halt hydraulische Bremsen haben oder eben keine, sag ich mal, mechanischen Bremsen benutzen. Das machen ja gar nicht mehr alle. Und ich habe jetzt inzwischen auch so ein neu modernes Fahrrad und weiß gar nicht, wie mir geschieht, was ich da alles noch machen muss, was ich da jedes Mal vor jeder Fahrt überprüfen sollte, damit es dann auch nicht ausfällt mitten auf der Strecke. Also ich meine, gerade vor einem Wettkampf ist es natürlich super, super wichtig, dass man guckt, okay, ist alles aufgeladen und funktionstüchtig, eventuell auch der Wattmesser oder was sonst noch dran hängt, um die Leistung zu erfassen. Aber ja, ansonsten fällt mir nur noch ein kleiner Gang drin. Das ist immer das Beste, was man machen kann. Also wenn du aus der Wechselzone vom Schwimmen zum Radfahren kommst, ist nichts ärgerlicher, als wenn du die Kette auf dem großen Blatt und auf dem kleinsten Ritzel hast und dann geht's gleich den Berg hoch. Das muss man sich nicht unbedingt antun. Das kann man vorher bedenken. Spätestens danach hat man es aber hoffentlich gelernt.
Ja, aber da vielleicht auch ein bisschen einschränkend sagen, also das Fahrrad checken, das musste man früher schon immer, das bietet sich immer an. Was ich halt gestern...
Ja, früher gab es nur nicht so viele Sachen, die dann einfach mitten im Wettkampf ausfallen konnten. Also deine Bremsbacken abgefahren sind, das merkst du ja irgendwie.
Aber das musstest du, oder das hast du im Idealfall auch im Vorfeld einmal dir angeguckt.
Man merkt theoretisch auch bei der...
Ja,
Scheibenbremse.
Ja, klar. Und wenn halt der Reifen platt ist, dann kommt man auch nicht aus der Wechselzone, dann hat sich das auch erledigt. Aber was mir halt gestern aufgefallen ist, war das mit den, und ich kenne das selber auch, also ich versuche dann auch immer den Radcomputer am Fahrrad zu haben. Ich habe ihn meistens aber auch schon eingeschaltet, weil die Akkulaufzeit, selbst wenn du eine Langdistanz machst, bist du ja keine 24 Stunden auf dem Fahrrad. Also mache ich tatsächlich meinen Radcomputer schon immer an, wenn ich das letzte Mal am Fahrrad bin. Und dann bleibt er auch an und dann bleibt er halt 2 Stunden länger an. Und dann ist er halt keine 6 Stunden an, sondern 8 Stunden. Aber das hält der Akku auch aus. Also ich hab's teilweise schon so gehabt, dass ich ihn angemacht habe beim letzten Kontakt mit dem Fahrrad. Dann bin ich zum Schwimmen gelaufen. Ich weiß noch, erste Langdistanz in Hannover, als es damals dann noch eine Langdistanz gab. Da war der Weg vom Fahrrad, also von der Wechselzone zum Kanal, wo geschwommen wurde, auch weit. Also musste man erst nochmal hinlaufen. Also der war sicher 1,5 Stunden an, bis ich dann am Fahrrad war wieder. Dann bin ich 6 Runden 180 Kilometer gefahren und ich habe ihn nicht ausgemacht, als ich vom Fahrrad runter bin. Also beim Wechsel zum Laufen habe ich einfach nur mein Fahrrad abgestellt und als ich dann, ich weiß nicht, 13 Stunden, 14 Stunden später wieder zum Fahrrad kam, war der Radcomputer immer noch an. Also null Problem. Und dann macht es halt Sinn, dann macht man ihn halt einfach vorher an und dann fährt man los. Dann ist halt die Aktivität eine Stunde länger oder eine halbe Stunde länger und das ist ja dann scheißegal. Man kann ihn ja auch, wenn man dann vom Fahrrad runter geht, stoppen. Aber man muss ihn nicht nochmal extra anmachen. Und was ich zum Beispiel auch mache, ist, wenn ich jetzt nicht mit Radcomputer fahre, weil es was Kurzes ist, dann drehe ich meine Triathlon-Uhr meistens nach innen, also dass quasi das Display im Innenarm ist. Also normalerweise würde ich jetzt sagen unten, also nicht außen am Handgelenk, sondern innen. Und wenn man dann zum Beispiel auf dem Auflieger liegt, dann sieht man auch genau, was auf der Uhr steht, weil sie eben nach innen gedreht ist und nicht nach außen zeigt. So, da kann man das auch ganz einfach machen.
Und ja, wenn man halt im Auflieger fährt mit Triathlonrad. Ich bin gestern zum Beispiel mit Rennrad gestartet,
da wäre das
jetzt keine Option gewesen, aber gut, ein bisschen drauf gucken. Oder wenn die 5 Kilometer
Piepsen,
Anzeige
weiß man's
kommt,
auch.
dann sieht man ja ungefähr.
Deswegen, das meine ich. Und dann ist man halt auf dem Rad, wenn man aus der Wechselzone rauskommt, auch gleich, kann man voll fahren und muss sich damit nicht beschäftigen. So, das war so das, was ich gesehen habe. Und der Tipp heute, weil da hast du, was haben wir gesagt, 45 Sekunden wollten wir sparen am Anfang. Also da sparst du locker 15 Sekunden. Und wenn du dann noch gut schwimmst und 2 extra überholst, machst du nochmal 10 Sekunden. Aber ihr wisst, wo es hinläuft.
Ich hätte noch eine Ergänzung an dieser Stelle. Denn ich habe ja tatsächlich auch meine Uhr am Samstag nochmal getestet. Also
ja,
am Tag vor dem Rennen, weil ich nämlich mit dieser Uhr noch nie Triathlon gemacht habe.
Ja.
Und das war wirklich kurios, weil man nämlich deutlich länger auf die Rundentaste drücken musste, um dann quasi in die Wechselzone zu wechseln, also auf der Uhr in der Aktivität. Mhm. Wer das kennt, bei den Garmin-Uhren ist es normalerweise so, du startest die Aktivität, den Triathlon quasi, Multisportmodus, und dann drückst du Lap.
So war es früher, ja.
Bist du einfach irgendwann im Ziel, genau. Kommst du von einer Disziplin zur nächsten, und in diesem Fall gab es dann aber noch so einen zwischengeschalteten Modus, wo man, also man musste länger die Rundentaste drücken und kam dann in einen, dann wurde so ein Countdown gestartet, 10 Sekunden, und wenn man in diesen dann nochmal zurückgeklickt hat, kam man quasi zurück in die vorherige Aktivität, also entweder in die Wechselzone oder wieder zurück zum Radfahren oder was auch immer. Und das ist schon ungewöhnlich für mich persönlich. Ist
ja
vielleicht
halt
praktisch,
neu,
wenn man sich mal verdrückt hat. Aber wenn man das eben noch nie gemacht hat und dann im Triathlon merkt, oh scheiße, jetzt bin ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich jetzt das, die Wechselzone hat noch nicht angefangen oder was muss ich jetzt tun? Dann kriegt man irgendwie Panik und kann sich nicht mehr darauf konzentrieren, dass man jetzt sein Rad einchecken muss und weiterlaufen muss. Und dann gehen die Daten verloren. Das ist ja immer ein ganz großes Drama. Also kann ich gut nachvollziehen, aber das ist super ärgerlich, wenn es an so einer Kleinigkeit wie am falschen Drücken auf der Uhr liegt oder daran, dass man das nicht einmal am Tag vorher vielleicht sich angeguckt hat. Das dauert ja 5 Minuten, das am Tag vorher zu machen, in Ruhe. Und dann kennt man quasi schon die Anweisungen für den Wettkampf selber. Und alles, was man eben schon im Kopf hat, beziehungsweise was in Routine übergegangen ist, muss man dann nicht mehr groß austüfteln.
Genau so sieht's aus. Richtig. Der fünfte Punkt ist, man sollte nicht zu viel anziehen. Ich erkläre den Hintergrund. Also gestern Morgen war es echt schweinekalt. Es war richtig kalt. Ich hatte keine Jacke dabei. Das war ein großer Fehler. Ich habe die ersten 2 Stunden nur gefroren und war so froh, dass ich nicht irgendwie ins Wasser musste oder sowas. Es wurde dann zum Mittag hin wärmer. Aber Lotta, du hast die Temperatur, nehme ich jetzt an, wenn du dich
ja, tatsächlich
meldest.
Hat jemand aus dem Verein ein Foto um 6.30 Uhr morgens gepostet, wo man dann sah, wie aus dem Freibad das Wasser so
dampfte.
Nach oben dampfte, und es waren, glaube ich, 0,5 Grad oder irgendwie so, also richtig arschkalt, und ich dachte auch, als wir ankamen, das war 7:30 oder so, oh, das wird schon klirrekalt, unangenehm
ja.
da.
Ja. Ja.
Aber das Wasser ist meistens wärmer als die Luft.
Ja, war wärmer. Es war 23 Grad, es war Neo-Verbot. Was jetzt nicht so unbedingt praktisch war. Aber der Punkt war, dass natürlich überlegt man sich dann vorher, wie mache ich das? Wenn ich jetzt aus dem Wasser komme, wenn man so nass ist, dann wird einem kalt. Was ziehe ich jetzt an in der Wechselzone? Und aus eigener Erfahrung, ich habe da auch schon den Fehler gemacht, ich habe mir da Sachen hingelegt und habe dann, weil ich auch viel oft gerne friere beim Schwimmen, wenn das Wasser nicht zu warm,
viel
warm
oft
genug
gerne.
Ist. Ja, alles, von jedem ein bisschen. Ich friere beim Schwimmen oftmals, obwohl in der letzten Zeit jetzt nicht mehr. Ich bin mal gespannt, wie das diesen Sommer wird. Aber der Punkt ist, ich habe dann auch schon, weil ich mir war kalt nach dem Schwimmen, und dann habe ich ganz viel angezogen, und das haben wir gestern eben auch gehört, und du hast es eigentlich auch bestätigt so ein bisschen. Man läuft dann aus dem Wasser raus, und dann ist es vielleicht noch, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen kühl. Weil wenn die Luft halt kalt ist, ne, dann fühlt sich jetzt nicht so super warm an. Aber jetzt war es gestern so, ab aufs Fahrrad, und dann ging es eigentlich relativ schnell einen Berg hoch. Und wenn man dann den Berg hochfährt, dann ist einem gar nicht mehr so kalt, weil dann ist man gut beschäftigt. Und da stellt sich dann die Frage, was muss ich wirklich anziehen in der Wechselzone? Ich mache dann zum Beispiel immer, oder was vielleicht auch ein bisschen dumm ist, Ärmlinge anzuziehen, weil so das Argument für mich, die kann ich halt gut ausziehen, was ja auch stimmt, aber es ist schwer, die anzuziehen, wenn man zum Beispiel nass ist. So. Das heißt, es kostet viel Zeit, die anzuziehen, und mir ist es halt auch schon passiert, so nach einer halben Stunde war mir dann so warm, dass ich sie eigentlich direkt wieder ausgezogen habe, und dann hätte ich sie lieber ausgelassen und hätte mir die Zeit gespart, als dass ich das so mache. Und deswegen ist es, glaube ich, im Vorfeld echt eine gute Überlegung, vielleicht auch ein bisschen mit Rennerfahrung verbunden, bin ich dann wirklich so verfroren oder kann ich es riskieren und ziehe halt nichts an.
Erfahrungsgemäß wird ja meistens im Laufe des Tages die Luft auch ein bisschen wärmer. Also jetzt gerade mal in den Sommermonaten merkt man dann schon auch, dass der Temperaturunterschied so, keine Ahnung, 10, 15 Grad beträgt oder manchmal sogar noch mehr. Dann ist es einem auf der Laufstrecke schon wieder viel zu heiß. Aber ich persönlich falle auch immer wieder rein und lege mir dann noch 50.000 Sachen in die Wechselzone, die ich dann nie benutze. Immerhin benutze ich sie nicht und spare mir da dann die Zeit, die Weste oder die Ärmlinge oder sowas überzuziehen. Aber ich bin trotzdem jedes Mal wieder so ein bisschen skeptisch und denke, na, also wirst du es vielleicht brauchen. Und dann der Einteiler trocknet so schnell eigentlich, also wenn man eben vernünftigen Einteiler trägt, dass man es meistens nicht sehr lange spürt. Also ich hatte tatsächlich gestern recht kalte Beine und dachte, das hätte ich jetzt nicht erwartet, und tut es jetzt weh, weil es den Berg hochgeht, oder tut es jetzt weh, weil es so kalt ist? Aber ja, alles in allem war es eine gute Entscheidung, nur mit dem Einteiler zu fahren. Und wir haben auch mit jemand anderem noch gesprochen im Vorfeld, der meinte, er hätte letztes Mal den Fehler begangen, noch eine Jacke drüber zu ziehen, und dann wäre der Einteiler nicht getrocknet. Und das ist ja dann eigentlich auch kein wirklicher Gefallen, den man sich da tut, weil man ja dann eigentlich genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich bezweckt. Also ja, manchmal muss man einfach kurz ein bisschen frieren, gerade berghoch, wird es dann aber schnell wieder warm, und ja, kommt drauf an, wie lang die Bergabpassagen sind oder an welcher Stelle die kommen, aber ich habe recht viele Leute gesehen, die mit dem Einteiler wirklich sehr, sehr gut gefahren sind, und diejenigen, die dann noch lange Hose anhatten oder noch ein langes Radtrikot oder sowas, die taten mir eigentlich eher leid auf der zweiten Runde und erst recht dann beim Laufen, weil manche haben dann auch gar nichts anderes mehr anzuziehen oder zum Wechseln, und bei dieser hügeligen Strecke war es, glaube ich, kein Spaß, mit zu viel oder mit einer zu warmen Montur unterwegs zu sein.
Ja, cool. Das, wenn man das richtig macht, spart man sich halt gleich nochmal 15, 20 Sekunden. Ne?
So. Ja, also mein Tipp an dieser Stelle ist immer, mach dir eine Tabelle. Ich bin bei dem Wettkampf gestartet. Es waren so und so viel Grad. Es hat Wind geweht. Es war, keine Ahnung, in meinem Kopf ganz viel Mimimi. Aber ich hatte einen Einteiler an und habe alles gut überstanden, und der Lauf war dann perfekt, weil ich eben wohl temperiert war, mehr oder weniger. Und klar, wenn man dann auf dem Fahrrad erfriert und nicht mehr bremsen kann, weil einem die Hände halt so kalt geworden sind, ist es kein gutes Zeichen, oder dann muss man daraus lernen und dementsprechend vielleicht dann mehr tragen. Aber mit der Erfahrung lernt man, und man kann sich manchmal auch ein bisschen drauf verlassen, was man schon erlebt hat. Auch wenn ich immer wieder an mir selber zweifle. Mit den Jahren merkt man dann eben doch auch, dass vieles geht, was man sich vielleicht ein, zwei Stunden vorher nicht vorstellen konnte.
Man kann es ja aber zum Beispiel auch so machen, also wenn es jetzt keine, wenn es eine Sprintdistanz ist, dann ist schon blöd. Haben wir gestern auch gehört, wenn man dann kalte Füße hat und dann zum Laufen muss, das ist natürlich schon auch unangenehm. Aber man könnte es jetzt, wenn es längere Distanzen sind, auch so machen, dass man sich in der Wechselzone einfach zum Beispiel eine Jacke oder eine Weste hinten in den Einteiler stopft, und dann nimmt man sie halt einfach mit, spart sich aber Zeit, sie anzuziehen, spart sich auch die Zeit auszuziehen, wenn es wirklich gut geht. Und wenn es dann wirklich so super kalt wird, dass man was anziehen muss, dann kann man das immer noch auf der Strecke machen. Und im schlimmsten Fall oder im besten Fall hast du halt diese Fahrradweste hinten in deinem Einteiler drin. Aber da hast du nicht so viel Zeit verloren. Und wenn du sie quasi auf der Strecke anziehen musst, dann, also bitte immer vorsichtig wegen dem Verkehr, der hinter einem ist, aber dann braucht man auch nicht so viel mehr Zeit, wenn man sie dann auf der Strecke noch schnell anzieht. Von daher, wäre das.
Dann hat man wenigstens ein Backup. Das ja, ist genau. Tatsächlich gar nicht so dumm. Man muss natürlich in seinem Kopf immer hin und her argumentieren. Ziehe ich sie jetzt an? Halte ich jetzt an?
Ja, aber das an, muss
ab einem
man ja
bestimmten
immer.
Punkt wird man ja dann vielleicht auch einfach merken, dass man es nicht braucht.
Richtig. Oder man merkt dann auch, dass man sich jetzt die besser anzieht, weil sonst geht's nicht mehr. So, also meistens wird einem die Entscheidung dann irgendwann auch abgenommen. So. Und der letzte Bonuspunkt, das ist einer, das beobachten wir schon sehr lange. Und gerade für Leute, die Bestzeit haben wollen, die auch quasi auf gutes Equipment setzen, weil sie damit Watt sparen wollen, weil sie damit aerodynamischer sein wollen, ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann einfach mal im Verein vielleicht oder alleine, ganz egal wo, übt, aufs Fahrrad aufzusteigen und vom Fahrrad abzusteigen. Da passiert so viel, da wird so viel Zeit auf der Strecke liegen gelassen. Da ist egal, wie leicht das Triathlonrad ist und wie aerodynamisch der Helm ist, wenn man da einfach sehr lange braucht, unter Umständen vielleicht fast hinfällt oder eben auch wirklich hinfällt. Und
damit ja auch ein bisschen behindert.
Ja, ne? Vielleicht oder jemand anders auch noch mitreißt. Das, oh Gott, das wäre finde ich, noch schlimmer, als wenn man selber hinfällt. Okay, da trifft es einem nur selber. Aber ich habe schon so viele Sachen gesehen, auch dass Leute dann irgendwie das einigermaßen gut hinbekommen und dann schlackern aber die Pedale so rum, dass sie tatsächlich einen Schuh verlieren. Dann müssen sie zurück und den Schuh holen. Oder sie haben halt nur noch einen Radschuh. Und wenn du dann umdrehst, um nochmal einen Schuh zu holen, dann ist die ganze Zeit auch weg. Also es ist einfach super wichtig, weil, und das kann Lotta als Trainerin bestätigen, die Kids im Verein, die üben das. Da wird Wechseltraining gemacht. Die können verrückt schnell aufs Fahrrad springen und vom Fahrrad runter. Die sind extrem gut, aber die üben das eben auch. Und wenn man jetzt selber wirklich da gutes Equipment haben will oder man hat gutes Equipment und man will vorne mitspielen und man möchte aufs Treppchen, dann auch das einfach mal üben. Einfach auf- und absteigen. Üben, üben, üben. Und wenn das Fließen geht, dann kann man da eben auch nochmal richtig Zeit sparen.
Ja, also ganz unabhängig von der Platzierung. Ich glaube, man tut sich selber einfach einen Gefallen, indem man vielleicht einfach 3 Stunden weniger Rad trainiert und dafür 3 Stunden investiert, diese Handgriffe wirklich 10-mal zu wiederholen. Also dieses Auf- und Absteigen. Und da kann man sich ja auch für verschiedene Varianten entscheiden und kann sagen, okay, ich möchte meine Schuhe eingeklickt haben und mit einem Gummi befestigt haben. Aber dann muss ich natürlich auch zusehen, dass ich schnell in diese Schuhe schlüpfen kann. Und wie gesagt, dass ich nicht umfalle mit meinem Rad und dass ich nicht dann alles im Schneckentempo mache. Ich meine, kann jeder machen in seinem Tempo. Sieht nur halt ein bisschen lustig aus, wenn man ein Scheibenrad hat und dann aber 5 Minuten braucht zum Aufsteigen. Also jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Man kann es natürlich auch auf die ganz einfache und herkömmliche Art machen. Radschuhe schon in der Wechselzone anziehen, rennen und dann ganz, kann man auch flink aufspringen, mehr oder weniger, ohne umzufallen. Aber man sollte es eben mal getestet haben und man unterschätzt solche Kleinigkeiten leider extrem und das kann sich dann heftig auswirken. Achtet drauf, dass diese trivialen Sachen eben doch vielleicht eine halbe Minute brauchen oder vielleicht auch länger. Genau dasselbe eben mit dem Absteigen auch. Ich hatte es auch schon, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich meinen rechten Schuh ausklicken und dann muss ich den Fuß über den Sattel heben und dann fange ich an zu laufen und dann merkte ich, oh nein, mein linker Schuh ist ja noch eingeklickt. Ich kann ja gar nicht so absteigen. Ich müsste meine Schuhe jetzt ausziehen oder ich mache es halt doch auf die ganz langsame Oma-Art quasi mit anhalten, ausklicken und losrennen. Also da kann sich jeder entscheiden, wie er es möchte. Aber die Routine ist einfach das A und O, wenn man schnell sein möchte.
Ja, ich meine, man kann sich natürlich auch für die sichere Variante entscheiden, dann macht man das mit Ruhe und langsam, ist auch völlig okay. Aber es ist halt immer, oder ich sehe oft so eine Diskrepanz zwischen, das Equipment schreit, ich möchte gerne Profi sein oder ich möchte dieses Rennen gewinnen und die Aufsteigetaktik sagt, es ist mein erster Triathlon. Und das ist einfach, das kann man ja üben, das ist ja gar kein Problem. Und Lotta sagt es richtig, dann vielleicht in der gesamten Vorbereitung vielleicht mal 2-3 Stunden weniger Fahrrad fahren und dafür einfach irgendwo hingehen, wo man auf- und absteigen super üben kann.
Und dann am besten kurz den Wechsel aufs Laufen, dann hat man auch noch ein kleines Top-Koppel-Training.
Ja, kann man, kann man vielleicht auch gleich noch mitmachen. Wunderbar, eben so. Und das bringt einem halt sehr viele Vorteile, wenn man dann auf diese Bestzeit gehen möchte, wenn man wirklich schnell sein möchte. Und auch hier ist natürlich, das spielt immer eine größere Rolle, je kürzer die Strecke ist. Also wahrscheinlich wird es, also aus meiner Sicht ist das Risiko immer viel größer, sich das Rennen gleich beim Aufstieg aufs Fahrrad zu versauen, weil man auf die Schulter fällt und das Schlüsselbein bricht, als dass man super viel Zeit gewinnt, wenn man bei der Langdistanz so schnell aufs Fahrrad hopst. Unter Profis, gar kein Thema. Oder wenn du halt, wenn es um die Bestzeit geht. Aber dann hilft es halt, das in der Vorbereitung mit einzubinden. Weil die Profis machen das ja auch. Viele von denen, die auch schon jünger dann quasi in Verein gegangen sind, haben eben genau dieses Vereinstraining, wo man sich halt mal einen Tag trifft und dann wird halt 10-mal gewechselt. Und dann übt man aufs Fahrrad hüpfen und vom Fahrrad runter und so. Ja, und wenn man, also wenn man das alles gut macht und wenn man es vorher alles schlecht gemacht hat, dann kann man richtig Zeit gewinnen mit diesen 5+1 Tipps.
Ja, absolut. I wish I had done all of them. Nein, also wie
das
gesagt, beim
du.
Schwimmen ärgere ich mich ein kleines bisschen, da hätte ich wirklich etwas taktischer schwimmen können. Bei dem Rest habe ich, glaube ich, schon aus den letzten Malen gelernt. Also insofern waren das jetzt auch ein paar Fehler, die wir hier offengelegt haben. Aber vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge mit allen unseren Learnings aus, keine Ahnung, 10 Jahren Triathlon. Bei mir sind es noch nicht 10 Jahre, aber bei dir, Schorsch, du wirst sicherlich einiges dazu beizutragen haben. Und es gibt ja auch noch so viele andere Dinge, wo man theoretisch noch Zeit gut machen kann oder sich den Wettkampf retten kann, dadurch, dass man zum Beispiel die Regeln beachtet. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das machen wir dann auch ein anderes Mal, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Ich habe mir auch gerade überlegt, wann du deinen ersten Triathlon gemacht hast. Aber das recherchieren dann wir ein anderes Mal. Aber wir könnten ja auch mal eine Folge machen, so die Fails in 10 Jahren Triathlon. Weil da ist auch schon ein bisschen was zusammengekommen. Und das ist ja aber auch gut so. Weil das Triathlon ist eben ein Sport, der extrem auf Erfahrung basiert. Und klar, man kann jetzt sich auch jemanden suchen, der die ganzen Erfahrungen gemacht hat und der sagt einem, was man tun soll. Man macht das und dann ist auch gut. Das machen aber die meisten von uns halt nicht. Und deswegen muss man die Erfahrung ein bisschen selber machen oder eben unseren Podcast hören. Das wäre dann nämlich auch ein guter Zeitpunkt, um den zu abonnieren. Dann kriegt man nämlich alle Folgen. Das sind jetzt mit dieser 190. Da steckt richtig viel Wissen drin, nicht nur von uns, sondern auch von Profis, von Leuten, die den Sport aus anderen Bereichen kennen, die da anders mit verbunden sind. Aber man kann hier sehr viel lernen. Deswegen ist ein Abo echt gut, weil dann gibt es immer die neue Folge gleich jede Woche. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns über jede 5-Sterne-Bewertung. Wir können sie brauchen. Wir wollen sichtbarer werden. Wir wollen dieses Wissen weiter in die Community tragen und halt auch an Leute, die sich für Triathlon interessieren, die da Bock drauf haben, aber die vielleicht jetzt keinen Verein haben und nicht den Anschluss und jemand, mit dem sie da jede Woche irgendwie trainieren können. Haben wir
und
gestern,
fachsimpeln.
Ja, und haben wir gestern auch, wurden wir von ein paar angesprochen, die das erste Mal bei einem Triathlon waren und ja, da ist dieses Wissen einfach wirklich sehr wertvoll. Deswegen, ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr uns eine positive Bewertung gebt. Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr uns einfach abonniert und natürlich unterstützt ihr uns, wenn ihr uns hört. Das freut uns riesig und wir sind dieses Jahr noch auf ein paar Veranstaltungen. Wenn ihr uns seht, sprecht uns einfach an. Es ist manchmal schwer, mit allen zu reden, weil wir manchmal auch was zu tun haben, aber wir sind immer gerne da und sind immer gerne ansprechbar und geben uns da sehr viel Mühe, dass wir ein offenes Ohr haben und freuen uns auch jedes Mal, wenn er das tut. Genauso wie ihr alle, die das gestern gemacht habt. Vorgestern. Die Folge kommt Dienstag. Alles klar.
Ja, genau. Also ich habe richtig Bock wieder auf die nächste Saison. Ich hätte es tatsächlich gar nicht geglaubt, aber irgendwie hat es mir doch so ein bisschen in den Fingern gekitzelt und ich überlege, ob ich mich vielleicht doch noch zu 1-2 kleinen Triathlons hier in der Region anmelde, weil gerade diese vereinsgeführten Veranstaltungen kosten nicht viel und geben einem super viel an Auftrieb und man trifft coole Leute und man macht tolle Erfahrungen und das sind immer gute Vorbereitungen auch für längere Rennen, wie jetzt zum Beispiel eine Mittel- oder Langdistanz, die wir ja auch dieses Jahr noch geplant haben. Also wir können nur dazu appellieren, meldet euch bei eurem Triathlon um die Ecke an, wenn da noch ein Platz frei ist.
Genau, weil das hilft den Vereinen und die sind extrem wichtig für unseren Sport. Damit aber genug für heute. Wir wünschen euch viel Spaß beim Training. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir freuen uns drauf. Bis dahin.
So ist es. Bis denne.
Ciao, ciao.